Spinat macht stark, Hafer ist ein Superfood und gleichzeitig heißt es plötzlich, Achtung, Antinährstoffe. Das klingt so ein bisschen seltsam, Alex, aber ich habe am Wochenende eine rege Diskussion gehabt, denn es gibt ja nun mal irgendwie die Meinung, dass ja Antinährstoffe angeblich die Mineralstoffe blockieren, dem Darm schaden oder manchen gesunden Lebensmitteln plötzlich ja problematisch im Weg stehen. Das war zumindest die Meinung eines jungen Mannes, mit dem ich mich am Wochenende in einer Weinbar unterhalten habe, der nämlich gerade sehr fleißig trainiert und eben versucht, wenig Gemüse zu essen, weil er eben denkt, die Antinährstoffe könnten ihm irgendwie schaden. Jetzt weiß ich, genau mit dem Thema renne ich bei dir offene Türen ein.
Okay, das ist ja mal eine ganz steile These. Zu viel Gemüse lässt den Bizeps schrumpfen oder so. Also das ist schon ja, ein sehr interessanter Aspekt, aber finde ich super, dass wir darüber mal sprechen. Denn wenn solche Sachen da draußen rumgeistern, ist das, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, was wir uns morgen genauer anschauen müssen, damit all die Leute, die da draußen trainieren und unglaublich tolle Muckis haben wollen, vielleicht keine Angst mehr haben vor Gemüse.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, die schönsten und interessantesten Gespräche, die entstehen ja bekanntlich an der Bar. Und die besten Ideen werden beim schönen Feierabendbierchen geboren. Bei mir war es dann so, dass ich am vergangenen Wochenende einen jungen Mann gesprochen habe, der sehr gerade aktiv im Krafttraining ist. Und ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Wir haben bei einem Weinchen bei tollstem Sommerwetter draußen gestanden, kamen so ins Gespräch zum Thema Gesundheit. Und plötzlich ging es um die Antinährstoffe, Alex, die wir hier im Podcast auch schon mal behandelt haben. Und das war wirklich eine steile These, denn er reduziert gerade Gemüse wegen der Antinährstoffe. Ich glaube, da müssen wir jetzt mal ganz von vorne anfangen. Was sind denn Antinährstoffe eigentlich genau? Und ist der Begriff vielleicht schon an sich ein bisschen irreführend?
Ja, Thorsten, damit rennst du schon mal offene Türen ein, denn Antinährstoffe, haben vielleicht einige von euch schon mal da draußen gehört, sind zum Beispiel solche Sachen wie Phytinsäure, Oxalate, Lektine, Tannine. Habt ihr vielleicht schon alle mal mitbekommen oder vielleicht auch heute das erste Mal im Podcast vernommen? Aber das sind ja ganz natürliche Pflanzenstoffe, die in Lebensmitteln vorkommen, wie den Hülsenfrüchten, Vollkorngetreide, Nüsse, Samen und natürlich auch in ganz viel Gemüse. Deshalb müsste man jetzt ja erstmal denken, das sind ja eigentlich alles sehr gesunde Lebensmittel. Und man muss sich ja vorab erstmal Gedanken darüber machen, was ist überhaupt die Hauptaufgabe von diesen ganzen, nennen wir es erstmal in Anführungsstrichen, Antinährstoffen in einer Pflanze. Denn das hat erstmal gar nicht so großartig was mit uns zu tun, sondern eigentlich erstmal etwas mit der Pflanze an sich zu tun. Denn das ist ja erstmal für sie eine Form von Schutzmechanismus gegen Fressfeinde, gegen äußere Umwelteinflüsse. Und dieser Begriff Antinährstoffe, ich lasse ihn gerne in Anführungsstrichen, bleiben wir aber erstmal bei diesem Thema, heißt eigentlich nur deswegen so, weil der Name einfach diesen Ursprung dadurch hat, weil gewisse Stoffe bestimmte Nährstoffe im Körper binden können. Also das heißt zum Beispiel solche Mineralstoffe wie Calcium, wie Eisen, wie Zink oder ähnliches, können dadurch eventuell so gewisse Komplexe binden und dadurch halt leider schlechter vom Körper aufgenommen werden. Deshalb heißen sie quasi Antinährstoffe. Aber der Begriff ist natürlich ein bisschen problematisch, weil er erstmal absolut negativ klingt.
Aber damit haben wir grundsätzlich schon mal so ein bisschen die Angst eingeordnet, die viele haben, glaube ich. Denn wenn man das so hört, dann klingt es ja erstmal so, als würden pflanzliche Lebensmittel uns unter Umständen tatsächlich schaden können. Aber wie berechtigt ist denn die Sorge aus ernährungswissenschaftlicher Sicht überhaupt? Denn du sagst ja, dass diese Antinährstoffe schon gewisse Reaktionen im Körper auslösen können, aber de facto wahrscheinlich eher positiv als negativ, oder?
Ja, aus ernährungswissenschaftlicher Sicht kann man das schon ziemlich klar sagen. Die Angst ist in den meisten Fällen absolut unberechtigt. Denn wenn wir uns diese Sachen angucken wie Antinährstoffe, um das mal ein bisschen genauer zu beleuchten, circa ungefähr so, ich würde mal sagen 90% aller Antinährstoffe sind ja sekundäre Pflanzenstoffe. Und wie oft hat der liebe Alex schon in unserem Podcast erzählt, wie wichtig er sekundäre Pflanzenstoffe findet. So, das heißt, nicht automatisch jede Form davon muss ja auch dem Körper schaden, denn sekundäre Pflanzenstoffe finde ich ja an sich total gut. Und das, was wir halt eigentlich machen müssen, wir müssen ein bisschen mehr das Gesamtpaket betrachten. Denn pflanzliche Lebensmittel liefern ja nicht nur einzelne von diesen Antinährstoffen, sondern ja ganz viele andere, also ein ganzes Paket an gesundheitsrelevanten Komponenten. Die ganzen Vitamine, die Ballaststoffe, die gesunden sekundären Pflanzenstoffe, die Antioxidantien. Das sind ja ganz viele positive Aspekte. Und wenn man sich das mal anschaut, Thorsten, das kennst du ja selber, wenn man solche Sachen betrachtet wie mediterrane Kost, das sorgt garantiert dafür, dass ich länger lebe als kürzer. So, das heißt, somit die bekannteste Studie, die es dazu eigentlich gibt, wurde in der Uni Harvard mal erstellt, ist bei über 100.000 Teilnehmern schon, läuft seit über 30 Jahren. Also wenn die nicht aussagekräftig ist, dann weiß ich nicht was. Und wenn man sich das mal anschaut, eine hohe pflanzenbetonte Kost, also viel Gemüse, Vollkorn, Hülsenfrüchte, sorgt dafür, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen 30-40% zurückgehen. Gesamtmortalität 25%. Diabetes Typ 2 Risiko 35%. Also das heißt, der Kontext ist entscheidend. Und wenn ich eine hohe pflanzenbetonte Kost habe, ist die natürlich extrem gesund. Und man muss halt nur, und das ist halt entscheidend, betrachten, inwieweit können mich diese Antinährstoffe trotzdem im Alltag vielleicht negativ beeinflussen.
Das ist ja schon mal ganz gut zu wissen. Vor der nächsten Frage muss ich mal ganz kurz klarstellen, also bevor jetzt unsere Hörerinnen und Hörer denken, ich bin in dieser besagten Weinbar, wo ich das Thema ausgegraben habe, versagt, weil ich irgendwie so ein bisschen versoffen klinge. Nee, es ist eine ganz fiese Frühjahrserkältung, die ich gerade habe und die wirklich auf alles schlägt, was man sich vorstellen kann, vom Kopf auf die Stimme und auf alles. Also das nur mal zur Erklärung, ich sitze hier mit 0,0 Promille am Podcast-Mikrofon. Nochmal zur Nährstoffaufnahme. Ein Argument, das man ja oft hört und leider Gottes auch ganz, ganz oft in den sozialen Medien sieht. Also es gibt bei Instagram mal wieder jede Menge Reels, wo genau das behauptet wird, dass Antinährstoffe Mineralstoffe wie Eisen oder Zink blockieren. Ja, heißt das wirklich, dass mein Körper aus Gemüse oder Hülsenfrüchten vielleicht nicht alles rausholt, was er eventuell rausholen könnte, oder wird das überschätzt?
Also, zuerst einmal vorab rein wissenschaftlich, der Effekt existiert natürlich, aber er wird viel zu oft, wie du schon gerade eben erwähnt hast, Thorsten, überschätzt. Heißt, was passiert überhaupt konkret im Körper? Wenn ich jetzt bestimmte Antinährstoffe habe, wie zum Beispiel Phytinsäure, können die im Darm Mineralstoffe wie Eisen oder Zink oder Calcium binden. Dadurch entstehen sogenannte Komplexe und die kann der Körper nicht mehr so gut aufnehmen. Deshalb ist das erstmal biochemisch ein vollkommen normaler Vorgang. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, das ist nicht ein klassisches An-Aus-Prinzip wie so ein Lichtschalter, sondern eher wie so eine Art Dimmer. Das heißt, es ist keine komplette Blockade und dieser Nährstoff wird nicht mehr im Körper ankommen, sondern du hast nur eine leichte Reduktion der Aufnahme. Das, was oft fies ist bei sowas, wenn du Studien dazu anschaust. Wann passiert das? Und da denken ganz viele, oh mein Gott, ich darf das Lebensmittel nicht essen, weil das raubt mir komplett etwas anderes aus meinem Essen. Das hast du ganz oft nur bei sehr isolierten Mahlzeiten. Das heißt zum Beispiel, wenn du nur Getreide isst mit einem super hohen Phytatgehalt, so, dann kann das natürlich die Mineralstoffaufnahme extrem messbar senken. Oder wenn du zum Beispiel nur pflanzliches Eiweißen zuführst und dann machst du dazu eine Studie, dann siehst du halt extrem diese Effekte. Aber im echten Leben, Thorsten, hast du halt nicht solche Mahlzeiten. Das heißt, du isst Mischmahlzeiten, du kombinierst verschiedene Lebensmittel, gleichzeitig trinkst du vielleicht zu dem Lebensmittel XY noch ein Glas Orangensaft, wo dann Vitamin C drin ist, was da diesen Effekt wieder verbessert oder sogar aufhebt. Also der Körper ist da schon extrem anpassungsfähig und nimmt ja auch selten nur ein oder zwei Lebensmittel zu sich, die sich dann direkt in eine Konkurrenz stellen. Deshalb ist das zum Glück im Alltag, dieses Konkurrenzdenken, nicht so stark, ja, verwurzelt, wie man sich vielleicht denken mag.
Mhm. Aber wenn wir mal so ein bisschen auf die Relevanz im Alltag schauen, ich frage mich dann auch so, selbst wenn das alles theoretisch stimmt, ist das denn so im ganz normalen Tagesgeschehen überhaupt relevant mit diesen Antinährstoffen, wenn man sich ohnehin relativ ausgewogen ernährt? Oder ja, ist diese ganze Diskussion, sage ich mal, so ein bisschen aufgrund von Extremfällen im Gange gerade?
Ernährst du dich vollkommen normal, hast du auch erstmal einen relativ geringen Einflussfaktor von diesem Thema auf deine klassische Ernährung. Heißt, im echten Leben bestehen natürlich Mahlzeiten aus Kombinationen. Gemüse, Proteine, Getreide, Obst und vielleicht noch eine Fettquelle, unterschiedliche Zubereitungsarten. Und genau diese Mischung sorgt natürlich immer dafür, dass sich Effekte gegenseitig irgendwie ausgleichen. Das heißt, der hemmende Effekt einzelner Stoffe wird im Alltag einfach viel zu oft zu hoch gehängt, um es mal so zu sagen. Und die Gesamtzufuhr entscheidet oft und nicht eine einzelne Mahlzeit. Das heißt, selbst wenn du bei einer Mahlzeit vielleicht aufgrund der Kombination deiner Lebensmittel ein bisschen weniger Eisen oder ein bisschen weniger Zink aufgenommen hast, heißt das ja nicht, dass du insgesamt unterversorgt bist. Denn der Körper kann ja damit leben, wenn er vielleicht den einen Tag nicht so eine hohe Zinkzufuhr hatte, an den anderen Tagen oder Wochen aber schon. Jetzt muss man sich nur überlegen, wann wird es wirklich relevant für dein Leben? Und das hast du eigentlich wirklich nur dann, wenn du eine sehr einseitige Ernährung hast. Also wenn du zum Beispiel, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, bei gewissen Naturvölkern, die sich extrem getreidelastig ernähren, ohne irgendeine Form von Ausgleich. Wenn du einen erhöhten Bedarf hast, also zum Beispiel Frauen mit einer starken Menstruation und dann haben sie Eisenmangel oder Schwangere oder Leistungssportler in bestimmten Trainingsphasen, dann kann der Effekt von Antinährstoffen schon eine Rolle spielen, aber dann ist es auch nur ein Faktor von vielen, Bei allen Otto Normalos, sage ich es mal ganz billig, ist der Effekt eigentlich zu vernachlässigen von Antinährstoffen.
Was ich so im Zuge meiner Recherche für die Folge heute gelesen habe, das waren aber auch ganz viele Vorteile, die Antinährstoffe mit sich bringen sollen. Also da ist ja allen voran, glaube ich, diese antioxidative Wirkung, ne, dass sie eben ja wie so Schutzstoffe wirken gegen diese stillen Entzündungen. Und ich habe sogar gelesen, dass sie vor Herz-Kreislauf-Problemen schützen sollen und möglicherweise, ich weiß nicht, wie die Studienlage ist, sogar präventiv gegen Krebserkrankungen wirken können.
Ja, und deshalb möchte ich eigentlich ab jetzt den Begriff Antinährstoffe streichen und würde den gerne tauschen gegen bioaktive Stoffe. Das heißt, viele dieser Stoffe, die man einfach als unfassbar kritisch sieht, sind ja nur Bestandteil einer extrem gesunden Ernährung. Und wenn du jetzt das Thema Antioxidantien ansprichst, viele von diesen sekundären Pflanzenstoffen wie Polyphenole, Tannine, sorgen natürlich dafür, ganz viele von diesen freien Radikalen zu neutralisieren, helfen dafür, oxidativen Stress ganz stark zu reduzieren, die ja auch wichtig, super wichtiger Aspekt in Bezug auf Alterungsprozesse oder chronische Erkrankungen haben, dann schützt du dich auch, hast du gerade mit reingebracht das Thema, bezüglich Krebserkrankungen. Auch ein ganz wichtiger Aspekt, nicht nur Krebserkrankungen, sondern generell jegliche Form von chronischen Erkrankungen auch. Also du hast ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hast eine bessere Blutzuckerregulation und du hast halt wirklich auch geringeres Risiko bei gewissen Krebsarten. Nicht bei allen, aber bei einigen schon. Dann Thema Darmgesundheit, Thorsten, kennst du? Wie oft rede ich darüber, dass wir diese ganzen Hülsenfrüchte brauchen, um was für unsere Darmbarriere zu tun, unsere Darmflora? Deshalb muss man da wirklich festhalten, diese paar Antinährstoffe sind keine Erlaubnis dafür, Gemüse zu reduzieren, wenn ich all die tollen positiven Aspekte, die mit Gemüse einhergehen, deshalb dann nicht mehr hätte. Weil man muss dabei wirklich festhalten, die habe ich halt nur in Gemüse vorhanden. Die werde ich nicht im Fleisch haben, die werde ich nicht im Ei haben oder in anderen Lebensmitteln. Ich brauche dafür unbedingt meine Gemüsezufuhr, um all diese positiven Effekte, antioxidative Wirkung, Schutz vor chronischen Erkrankungen, Einfluss auf die Darmgesundheit auch wirklich zu erreichen.
Ich habe ja eben schon mal erwähnt, ich habe jede Menge Reels gesehen, auch zu dem Thema. Das finde ich immer ganz spannend, wenn wir hier im Podcast über unsere Gesundheits- und Ernährungsthemen sprechen, mal parallel so ein bisschen zu checken und zu recherchieren. Alte Journalistenkrankheit, was wird denn da drüber überhaupt alles erzählt oder verbreitet? Da gibt es echt viele Mythen. Und was ich auch ganz lustig fand, wobei das musst du einordnen, ob es lustig ist oder gerechtfertigt, es gab ein Reel, das sich speziell mit dem Thema beschäftigt hat, einweichen, fermentieren, speziell kochen, um die Antinährstoffe möglichst loszuwerden. Ja, ist das aus deiner Sicht wirklich nötig oder ist das so ein Optimierungsding für Leute, die es sehr genau nehmen oder sich nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt haben?
Natürlich, alle Methoden wie Einweichen, das Aufkeimen lassen, das Fermentieren, längeres schonendes Kochen haben definitiv einen Effekt, weil sie diese Antinährstoffe, Phytinsäure, Lektine, zum Beispiel aus Bohnen oder ähnliches, reduzieren können. Jetzt kommt aber erstmal der entscheidende Punkt. Was von diesen Sachen machen wir denn nicht? Denn wenn man sich unsere normale Zubereitung anschaut, reicht das ja schon ganz oft aus. Also ich schätze mal, die meisten von euch werden Bohnen kochen. So, nehme ich einfach mal so pauschal an. Heißt, Kochen reduziert die Lektine deutlich. Dann, viele weichen auch zum Beispiel ihr Müsli ein oder ihre Haferflocken, machen Overnight Oats oder ihr Porridge oder wie auch immer man das neudeutsch nennen möchte. Oder weichen ja auch zum Beispiel Hülsenfrüchte im Vorhinein ein. Viele haben ja auch schon fermentierte Lebensmittel, ob das um das Sauerkraut ist oder ähnliches, für sich entdeckt, weil es traditionell schon eine Zubereitungsart ist. Das heißt, vieles machen wir in Anführungsstrichen ja unbewusst schon richtig. Und aber einfach nur, weil man sich vor 100 Jahren schon darüber Gedanken gemacht hat, oh, Bohnen roh essen bekommt man nicht gut. Vielleicht sollte ich immer lieber kochen, jetzt bekommen sie mir gut. Da hat man sich keine Gedanken gemacht über Antinährstoffe oder bioaktive Stoffe oder sekundäre Pflanzenstoffe oder wie auch immer wir das ganze Thema nennen sollen. Das heißt, wann ist es sinnvoll, sich das genauer anzuschauen? Ich glaube, man muss sich über so ein paar Situationen Gedanken machen. Zum einen, wenn man eine empfindliche Verdauung hat, weil ich glaube, gerade dann Hülsenfrüchte sollte man sich besser verträglich machen. Dann, wenn ich eine extrem hohe Aufnahme habe von bestimmten Lebensmitteln, dann sollte ich die natürlich auch möglichst schonend oder gut zubereiten. Und wenn ich zum Beispiel auf bestimmte kritische Nährstoffe sehr stark achten muss, also wenn ich zum Beispiel als Frau immer in meinem Leben mit einem extrem starken Eisenmangel zu kämpfen habe und immer müde bin und abgeschlagen bin, dann sollte ich mir über sowas vielleicht auch Gedanken machen, wie ich das in meiner klassischen Ernährung hinkriege, möglichst viel Eisen aus der Ernährung quasi rauszuziehen. Für den Otto Normalo, wenn ihr die normalen Zubereitungsarten pflegt, wird er die meisten Antinährstoffe eigentlich automatisch schon zumindest reduzieren, weil er sich an klassische gute Zubereitung hält, hoffe ich zumindest.
Okay. Wir kennen ja alle diese Fitnessbubble. Also natürlich, also ich habe das auch schon gehabt, wenn man super motiviert ist, ins nächste Gym rennt und denkt, so jetzt tue ich mal was für meinen Körper, ich möchte endlich mal wieder ein paar mehr Muckis haben. Ja, dann nimmt man natürlich alles mit, man unterhält sich mit Leuten und man möchte das natürlich möglichst gut hinkriegen und guckt noch, wie kann ich das Ganze unterstützen. Und dann ist der Muskelaufbau natürlich ein ganz wichtiges Thema. Aber gerade in dieser Fitnessbubble hört man ganz oft, dass man für den maximalen Muskelaufbau lieber weniger Gemüse essen sollte, weil das ja irgendwie die Proteinaufnahme stören könnte. Ja, ist da irgendwas dran oder ist das wirklich so ein Mythos, der sich einfach nur hartnäckig hält?
Das ist einfach absoluter Quatsch. So, um es mal ganz einfach runterzubrechen. Denn die Idee dahinter verstehe ich natürlich. Wenn ich jetzt so Antinährstoffe habe, hemmen die Aufnahme und dann denken viele, oh Gott, was mache ich jetzt mit meinen Proteinen? Dann habe ich eine schlechtere Verwertung davon und habe auch automatisch einen schlechteren Muskelaufbau. Klingt vielleicht erstmal logisch, ist aber absolut nicht haltbar. Denn mit Proteinen hat das Ganze fast gar nichts zu tun. Also Antinährstoffe haben keinen Einfluss großartig auf deine Proteinverwertung, sondern eher auf Mineralstoffe. Bedeutet, das Protein kommt trotzdem in deiner Muskulatur an, weil Proteine werden im Magen und im Dünndarm in Aminosäuren zerlegt und diese werden eigentlich relativ effizient aufgenommen. Und Gemüse stört diesen Prozess bestimmt nicht. Gerade für das Thema Muskelaufbau wissen die meisten von euch, geht es um solche Themen wie die Proteinmenge ist entscheidend, wie ich es über den Tag verteile, wie hochwertig meine Proteinquellen sind und natürlich, ob ich auch noch parallel trainieren gehe oder nicht. Und ob du jetzt zu jeder Mahlzeit, auch wenn ich weiß, dass so eine klassische Pumper-Mahlzeit immer Reis, Hähnchen, Brokkoli ist, wird jetzt der Brokkoli nicht deine Gains da zerstören. Also da braucht man sich jetzt keine riesigen Gedanken machen. Und wenn man sich das wirklich auch mal anschaut und jetzt einige sagen, ja, aber wenn ich jetzt Gemüse esse und wie mache ich das mit meinen Proteinquellen, die tierisch sind? Es ist natürlich viel leichter mit einer sehr tierischen Ernährung im Vergleich zu einer pflanzlichen Ernährung auf seine Proteinmenge zu kommen. Aber wenn man sich das mal genauer anschaut und sich auch Studien dazu anschaut, wenn Leute es schaffen, was super herausfordernd ist, extrem viele Proteine durch eine pflanzliche Ernährung im Körper zuzuführen, dass dann der Unterschied beim Muskelwachstum kaum gegeben ist. Also selbst mit einer pflanzlichen Ernährung, auch vegane Bodybuilder gibt es, ist das machbar. Ist das anstrengend? Ja. Ist das ein Aufwand? Ja. Aber du brauchst keine Angst haben vor Gemüse und dass dein Muskelwachstum deswegen schrumpfen würde.
Vegane Bodybuilder, interessant. Also vielleicht nehmen wir uns gerade mal so ein bisschen das Gesamtbild der Ernährung vor. Also mal alles zusammengenommen über das, was wir gerade schon gesprochen haben. Und die Antinährstoffe mal so im Vergleich zum großen Ganzen sehen, dann verstehe ich dich schon richtig, dass es insgesamt erstmal total wichtig ist, ausgewogen zu essen. Also genug Gemüse, genug Proteine und dann sollte man sich nicht so auf was Einzelnes fokussieren, ne? Denn ich habe ganz oft den Eindruck, gerade bei diesen ganzen Trends, man nimmt sich da irgendein Schlagwort raus, egal ob es Protein, High-Protein ist, die Antinährstoffe oder die Ballaststoffe und dann baut sich so ein riesiger Hype, ob positiv oder negativ, gegen einen einzelnen Bestandteil unserer Ernährung. Also da ist man wahrscheinlich so, glaube ich, hat man das Problem, dass man so den Blick fürs große Ganze verliert und den habe ich ganz gezielt, wenn ich diverse Social-Media-Plattformen durchgucke.
Ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt, den du da ansprichst, Thorsten, weil ich mache jetzt mal ein gemeines Bild auf, aber am Ende des Tages stimmt es leider. Stell dir einen Marathonläufer vor, der 200 Kilo wiegt, sich aber Gedanken darüber macht, welche Socken und welche Schuhe er anzieht. So, ungefähr so verhält sich das Thema für mich zum Thema Antinährstoffe. Was ist der größere Hebel, ob ich mir jetzt neue Schuhe kaufe oder ob ich 10 Kilo abgenommen hätte für meinen ersten Marathon? Und genauso ist es halt letztlich. Der Hebel ist ja das Entscheidende. Und was sind die wirklich entscheidenden Faktoren? Meine Gesamtenergiezufuhr, das heißt, wie viele Kalorien esse ich überhaupt? Wie gut ist meine Proteinmenge und wie verteile ich die über den Tag? Wie ist meine Lebensmittelauswahl? Heißt, habe ich viele unverarbeitete Lebensmittel? Sind die möglichst viel ausreichend gutes Gemüse mit drin? Sind das gesunde Fette? Wie sind meine Mikronährstoffe? Das heißt, das sind diese Big Player. Und Antinährstoffe sind eher so Feintuning, also die letzten 5%. Und dieser typische Denkfehler ist für mich ganz oft, viele fokussieren sich auf unfassbar kleine Details, die absolut auch kompliziert sind, wo man sich komplett reinnerden kann, bis zum geht nicht mehr. Aber die Basics werden vernachlässigt. Und wenn es jemand schafft, all die anderen Dinge perfekt zu machen, genügend Gemüse, genügend Ballaststoffe, super regelmäßige Proteinzufuhr, dann kann er gerne damit anfangen, Phytinsäure und Lektine zu reduzieren in seiner Ernährung oder wie er Mahlzeiten kombiniert. Aber ich glaube, wir sprechen da ganz ehrlich von den letzten 2-3% und mir sind die anderen 97% viel wichtiger.
Ich habe ja immer ganz gut reden. Ne? Ich habe ja mit dir seit fast 7 Jahren hier oder ja auf jeden Fall über 6 Jahren den perfekten persönlichen Ernährungsberater zur Seite einmal die Woche im Podcast. Habe vieles gelernt in der Zeit, muss ich sagen. Viele Dinge, die mir früher auch nicht so klar waren, dafür bin ich auch sehr dankbar. Und das ist ja auch unsere Mission im Podcast Gesund gefragt, dass wir Ernährung wirklich einfach erklären und so gewisse Dinge, die so rumgeistern, gewisse Mythen einfach hier uns zur Brust nehmen. Ich würde ganz gerne mal so auf die traditionelle Ernährung als Vergleich gehen, Alex, denn was ich hochspannend finde in diesem Zusammenhang ist ja, dass viele traditionelle Ernährungsweisen weltweit total viele Hülsenfrüchte, Getreide und Gemüse enthalten, also genau die Lebensmittel mit Antinährstoffen, die jetzt gerade vielerorts verpönt werden. Da scheint es ja wirklich sehr gut zu funktionieren, da scheint man ja eher das Positive in den Antinährstoffen zu sehen, aber wie passt das denn mit der oft sehr guten Gesundheit in diesen Regionen überhaupt
zusammen? Wenn wir uns diese Region anschauen, diese klassischen Blue Zones, über die haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen, haben wir auch mal eine extra Podcast-Folge zu gemacht, ist das ja ganz oft immer, egal ob es nun die mediterrane Ernährung ist oder ob wir in andere Regionen der Welt gehen, in den asiatischen Raum, eigentlich immer eine sehr stark pflanzenbetonte Kost. Die ist pflanzenreich, die ist ballaststoffreich, die ist wenig verarbeitet von der Lebensmittelauswahl. Das sind die grundsätzlichen Basics. Und wenn man jetzt in den Mittelmeerraum guckt oder auch in Teilen Asiens, sind das ganz viele Linsen, Bohnen, Vollkorngetreide, Gemüse, Nüsse, Samen. Es sind vielleicht immer etwas andere Lebensmittel, aber es sind grundsätzlich diese Lebensmittelkategorien, die wir nutzen. Und das Paket ist natürlich extrem gesundheitsförderlich, sonst wären das nicht die Blue Zones, also die Länder, in denen die Menschen am gesündesten sind und am längsten leben. Das Einzige, was oft unterscheidet von uns, sind eigentlich die Zubereitungsmethoden. Denn in vielen Kulturen, gerade im asiatischen Raum, werden zum Beispiel sehr viele Lebensmittel eher fermentiert, was bei uns leider viel zu wenig der Fall ist. Oder sie werden wesentlich langsamer und schonender zubereitet und gekocht, wodurch die Antinährstoffe auch reduziert werden. Deshalb heißt das jetzt nicht, bitte nicht merken, okay, die reduzieren Antinährstoffe, deshalb leben sie länger, sondern nee, die haben einfach nur gelernt, oft das Gemüse besser zuzubereiten, als wir es tun, oder schonender, mit ein bisschen mehr Zeit im Background. Deshalb ist quasi deren Ernährung erstmal extrem pflanzenreich, aber parallel halt oft auch noch ein bisschen besser, was die Zubereitung angeht. Aber langfristig kann man wirklich sagen, mit einer gesunden, pflanzenbetonten Kost wirst du immer länger leben, als jemand, der sich nicht so ernährt. Das Einzige, was wir, glaube ich, nur lernen können, ist oft die Zubereitungsart und vielleicht diese Prozesse wie Fermentation, Einweichen, langsam schonendes Kochen einfach ein bisschen mehr in den Alltag zu integrieren. Weil ich glaube, diese Bestandteile zeigen, wie ich eine sehr gute Ernährung noch ein bisschen optimieren kann. Es geht ja nicht nur um Antinährstoffe, es geht ja auch darum, die vorhandenen Nährstoffe, die drin sind, nicht noch zusätzlich abzutöten, weil ich es einfach totgekocht habe oder viel zu stark erhitzt habe.
Ich könnte mir vorstellen, dass sich jetzt gerade der eine oder andere denkt, Mensch, also so ein bisschen verunsichert bin ich ja schon durch diese ganze Diskussion. Sollte ich vielleicht in meinem Ernährungsalltag was anders machen oder kann ich vielleicht sogar entspannter bleiben? Also wir wollen natürlich ganz praktische Empfehlungen hören für unseren Alltag. Was könnt ihr tun, um wirklich ein bisschen relaxter durch den Tag zu gehen? Und dafür sind Sie natürlich da. Unsere 5 Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1. Und mir geht es jetzt hauptsächlich darum, für euch etwas zusammenzufassen, was man mitnehmen sollte für die Zubereitung seiner Lebensmittel, um mit diesem Thema gut umzugehen. Hülsenfrüchte immer gut garen. Das ist erstmal der wichtigste Punkt überhaupt. Das heißt, wenn du nur eine Sache optimieren willst, dann diese. Heißt Bohnen, Linsen, Kichererbsen immer ausreichend kochen, ideal vorher einweichen, gerade bei getrockneten Varianten. Dadurch reduzierst du garantiert diese ganzen Lektine und verbesserst eindeutig die Verträglichkeit. Tipp Nummer 2. Getreide und Hülsenfrüchte einweichen oder fermentieren. Ist ein Bonus, ist kein absolutes Muss, aber das Einweichen von Hafer, Reis, Hülsenfrüchten senkt Phytinsäure schon eindeutig. Und solche Sachen wie Fermentation sorgen auch nochmal für eine bessere Mineralstoffverfügbarkeit. Deshalb ist schon ein bisschen Feintuning, aber garantiert ein wichtiger Punkt. Tipp Nummer 3. Vitamin C clever kombinieren, anstatt etwas einfach nur zu vermeiden. Heißt, wenn es dir um Mineralstoffe geht, wie zum Beispiel Eisen, was für ganz viele Frauen da draußen ein wichtiges Thema ist, pflanzliches Eisen, ob es nun durch Spinat ist, durch Linsen, gerne mit Vitamin C kombinieren. Ob das nun die Paprika ist, die Zitrone, die Orange, weil der Effekt automatisch verbessert wird und das in den Studien extrem gut belegt. Also für Eisenmangel bitte unbedingt das clever im Hinterkopf behalten. Tipp Nummer 4. Keine Angst vor Mischkost, denn eigentlich ist das genau der Antinährstoffkiller. Das heißt, ein häufiger Denkfehler ist, Lebensmittel zu trennen im Gedanke. Das heißt zu sagen, oh Gott, wenn ich jetzt das eine drin habe, das Gemüse mit meinen Proteinen, dann ist das keine gute Idee. Sondern nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich die Linsen mit Gemüse und noch meinem Stück Fisch kombiniere, habe ich garantiert eine bessere Gesamtverwertung, als wenn ich das isoliert betrachte. Und Tipp Nummer 5, ein ganz wichtiger Aspekt, damit ihr mal alle in die Entspannung kommt. Vielfalt schlägt Perfektion. Und der wichtigste Anti-Nährstoff-Hack sozusagen ist eigentlich, verschiedene Pflanzenquellen über die Woche zu verteilen, regelmäßig unterschiedliche pflanzenbetonte Kost in seinen Alltag zu integrieren und nicht irgendwie ein monotones Essen damit reinzubringen, jetzt zu sagen, ich darf gewisse Lebensmittel nicht mehr essen. Der Körper kann über Vielfalt in der Ernährung extrem gut alles kompensieren und einzelne Antinährstoffeffekte gehen dadurch eigentlich nahezu komplett verloren und verlieren an Bedeutung, dass ihr euch auch absolut entspannt ernähren könnt.
Ach, da haben wir doch wieder eine schöne Aufklärungsarbeit geleistet in dieser Episode. Wenn euch die Folge gefallen hat zum Thema Antinährstoffe, egal ob ihr jetzt einen neuen Gedanken habt oder vielleicht so einen kleinen Perspektivwechsel im Laufe der letzten Minuten erlebt habt, dann behaltet das bitte nicht für euch. Sagt es gerne weiter, vielleicht schickt ihr auch die Folge an jemanden, ja, bei dem ihr denkt, der sollte sich das unbedingt mal reinziehen. Ja, und ansonsten wisst ihr, wo der Abo-Button ist bei uns. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify und sind natürlich auf Instagram zu finden, Podcast gesund gefragt. Wo, Alex, muss man ja sagen, du immer sehr fleißig Rede und Antwort stehst. Ich bin immer sehr begeistert, wie fleißig du da bist.
Ja, wir bekommen ja auch viele Rückfragen, weil logischerweise, wir reden ja immer so 20 bis 30 Minuten, aber wir können natürlich auch nicht immer jeden Themenaspekt hier abdecken und jeden einzelnen Gedankengang immer zu Ende denken. Und ganz oft kommen da ja auch noch Fragen auf, an die wir vielleicht auch nicht gedacht haben, die ja ganz spannend sind. Entweder um das Thema noch für euch zu vertiefen, weil ihr Rückfragen habt, oder weil dadurch auch ganz oft trotzdem neue Folgen entstehen. Deshalb sind wir ja sehr dankbar für eure Rückfragen, weil das immer eine ganz große Bereicherung darstellt.
Ja, und das alles komplett kostenlos, all-inclusive, der Expertenrat. Also wenn das jetzt nicht ein Abo wert ist, frage ich mich. Wir freuen uns sehr auf die nächste Folge mit euch mit einem neuen spannenden Thema und bis dahin bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.